Ja, guten Abend. Mein Name ist Daniel Fuhrhopp und ich bin heute Abend hier im Kunstraum Dangast zu Gast. Und ich erzähle Ihnen jetzt nicht etwas, was Sie sowieso schon wissen. Es ist nicht mein Thema, über das mögliche Geschick hier der Kuranlage Deichhörn zu sprechen oder über die Planung, das alles abzureißen und nebenan alles mit 700 oder 1000 oder 1200 Ferienwohnungen voll zu machen. Da sind Sie am besten informiert. Da sind alle hier aus Dangast und in der Bürgerinitiative sind ja dabei, haben sich gut vorbereitet, haben intensiv recherchiert, haben alle möglichen, ja man muss sagen, unglaublichen Dinge schon ans Tageslicht gebracht, die, ich muss aber doch das kurz noch erwähnen, weil ich selber, als ich das aus der Ferne angeschaut habe, ganz immer wieder überrascht und verdattert war, zu sehen, wie das hier gemacht wird. Es ist in einem gewissen Sinne typisch dafür, wie Neubau in Deutschland durchgeführt wird, wie Projekte des Neubaus in Deutschland auch politisch durchgeboxt werden. Und von daher, also sagen wir mal, Dangast ist überall. Ja. Aber es ist wirklich schon unglaublich, also wenn ich jemandem erzählt habe, ich gehe jetzt nach Dangast, da wird also eine Kuranlage aus den 80er Jahren abgerissen. Sanierung soll sich nicht lohnen, soll sich laut Gutachten erst in 100 Jahren rechnen, die Sanierung. Mein Vermieter und Nachbar ist Architekt und sagt, also wir rechnen immer so 22 Jahre, dann hat sich die Sanierung gelohnt, 100 Jahre. So eine Sanierung würde wohl niemand machen. Also das ist natürlich totaler Humbug. Und umgekehrt die Rechnung, die den Neubau dann schön rechnen, wo gesagt wird, wie viel Besucher in das erweiterte Quellbad dann gehen und wie das Geld strömen wird. Wunderbar, das ist ja alles schon, liegt ja alles auf dem Tisch. Und wenn ich dann jemand erzähle, hey, da haben die Bürger 3000 Unterschriften gesammelt, dann hat man gesagt, das gilt alles nicht. Dann haben sie sich wieder rangesetzt und wieder 3000 Unterschriften gesammelt, hat man wieder gesagt, das gilt alles nicht. Das ist schon ziemlich unverschämt, muss ich sagen, was hier passiert. Also unfassbar, nicht? Nun gut, aber ich möchte Ihnen heute Abend ein bisschen was erzählen darüber, wie ich generell zum Neubau stehe und wie ich auch denke, dass es reinpasst in die Art und Weise, wie überhaupt in Deutschland mit Bauen und Neubauen und mit Altbauten umgegangen wird. Und darum etwas vielleicht zu Beginn zu mir selbst, zu meinem Hintergrund, damit Sie wissen, wie ich zu so einer radikal erstmal sich anhörenden These komme, von der ich glaube, dass sie weniger radikal ist als das, was derzeit gemacht wird in Deutschland. Also, ich habe 15 Jahre einen Architekturverlag geleitet. Ich bin Betriebswirt, also war ich Unternehmer und ich habe natürlich auch 15 Jahre lang für Neubau Werbung gemacht. Also klar, das Schönste, das Feinste, was Spaß gemacht hat. Jüdisches Museum Berlin, Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Also es waren tolle Gebäude, es hat mir immer Spaß gemacht. Aber mit den Jahren ist es schon so gewesen, dass ich immer mehr dachte, also Mensch, allein im Bereich der Museen, um die wir uns gekümmert haben, wie viel Neues wird da gebaut? Man hat schnell für ein neues Museum mal ein bisschen Geld, für ein Portal, für irgendwelche Zwecke, für einen Prestigebau. Und wenn dann aber die bestehenden Museen kommen und brauchen ein Budget für ihre tägliche Arbeit, dann sieht es wieder anders aus. Nicht? Und dieses Missverhältnis, ich meine, im Bereich der Kultur möchte ich ja nicht vor allem die Kulturbauten und die Museen angreifen, das liegt mir ja fern. Da gibt es ja ganz andere Sachen, Shoppingcenter, Bürotürme, wo man viel eher sagt, Mensch, muss das sein. Ja, Ferienwohnung vielleicht, aber selbst im Bereich der Museen ist es so ein Missverhältnis, ja, dass einfach immer wieder, also allein im Moment, was da neu gebaut wird, ich habe diesen Verlag verkauft, vor einem Jahr etwa, ich habe auch 6 Jahre lang gependelt, also es gab auch verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, es war aber durchaus auch ein Grund für mich zu sagen, Mensch, muss ich jetzt Jahr für Jahr weiter Werbung machen für den nächsten Neubau und den nächsten, so hat mir das nicht gepasst. Meine Einstellung zum Thema Bauen wurde immer kritischer. Ich habe eine Publikationsreihe rausgebracht zum Thema Stadtwandel in Zeiten des Klimawandels. Wir haben diskutiert mit Leuten vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, mit dem Deutschen Architektenblatt, der Immobilienzeitung, also mit verschiedenen Experten darüber, wie müsste eigentlich Bauen heute sein, Bauen, Wohnen. Und wenn ich mit diesen Leuten gesprochen habe, wurde ich eigentlich im Laufe der Jahre immer noch kritischer gegenüber dem Neubau und so habe ich letzten Endes so eine Art 180-Grad-Kehre hinter mir, nicht? Vorher für Neubau geworben und jetzt sage ich, nein, Moment, stopp, wir haben vielleicht irgendwann auch mal genug gebaut. Soweit erstmal zu mir und wenn man sich überlegt, warum wird denn überhaupt so viel gebaut? Also was sind denn überhaupt die Gründe, die dazu führen? Ist es so, dass wir wirklich diese Dinge brauchen, wie hier, wie überall? Oder was sind die Hauptgründe? Im Bereich des Wohnens. Das ist einfach jetzt mal irgendein Beispiel, Wohnen. Dann erinnern wir uns noch deutlich daran, wie die aktuelle Wirtschaftskrise, Finanzkrise begonnen hat. 2007, 2008, da gab es die Hypothekenkrise in den USA. Weil inzwischen auch in den USA doch fast jeder ein Haus hat, die Bevölkerungszahl in vielen Regionen nicht mehr wächst. Was machen jetzt die ganzen Banken und Bausparkassen, die davon leben? Naja, sie geben den Leuten Kredite, die sich das eigentlich nicht leisten können. In Spanien hat man wohl auch Arbeitslosen Kredite zum Häuserbau gegeben und irgendwann ist das Ganze also, hat sich in Luft aufgelöst, ist explodiert und schon hatten wir diese Immobilienblase, die geplatzt ist und es ist einer der Faktoren gewesen, die zu unserer Weltwirtschaftskrise geführt haben, dass plötzlich man gemerkt hat, oh, so ganz ohne Geld ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee gewesen. Und als ein Nebeneffekt dieses Bauens wurde dann ja noch die Natur zugepflastert, so wie es hier auch geplant ist. So hier übrigens Oldenburg, Eversten West. Eversten eigentlich ist ja für mich als jemand, der erst vor 6 Jahren in die Gegend gekommen ist, ich fand immer, Mensch, diese Moorgegend, das ist doch das eigentlich Tolle hier. Und dann stelle ich fest, ja, Eversten Moor direkt am Stadtrand, das ist schon gar kein, sowieso schon kein lebendiges, funktionierendes Hochmoor mehr. Das hat man dann mal trockengelegt, da gibt es einen kleinen Rest. Aber auch heute noch wird diese Stadt immer weiter erweitert, Oldenburg, in Richtung der Gegend, die eigentlich mal Moorgebiet war. Also auch jetzt noch ist es so, aktuelle Planung Oldenburg, Stadterweiterung am westlichen Stadtrand in die Gegend, die vorher Moor war. Also das ist noch so ein Nebeneffekt dieser Art und Weise, wie wir heutzutage bauen. Das war ein Beispiel aus dem Wohnen und wenn man bei Büros schaut, Gewerbebauten. Eine Bankenzentrale in Stuttgart, Sie, die hier auch den Protest direkt vor der Tür haben oder selber mitbetreiben, haben sicher interessiert nach Stuttgart geschaut und sehen, wie dort die Menschen sich wehren gegen ein riesengroßes, teures Prestigevorhaben. Und in Stuttgart hat die Bahn ja bereits Teile von Grundstücken verkauft, die sie nicht mehr brauchte. Direkt neben dem Bahnhof stehen schon Bankgebäude. So sieht das dann aus, was die Deutsche Bahn gemacht hat. Und die Deutsche Bahn, war das nicht mal unser aller Eigentum? Ist das nicht ein bundeseigenes Unternehmen? Und was haben die gemacht mit all den Grundstücken, die der Deutschen Bahn gehören? Die sind alle privatisiert worden. In 2 Unternehmen, eins gehört inzwischen einem österreichischen Immobilienkonzern. Und diese beiden Unternehmen verhökern diese ganzen Grundstücke, die doch uns gehören, die doch unser Eigentum sind. Und sowas entsteht dann da. Bankenzentralen, das soll also Stuttgart 21 sein, das ist direkt daneben. Und das Geschäft, warum das überhaupt expandiert im gewerblichen Bereich, in jeder von Ihnen, ich selber, wenn ich mich erinnere, 70er Jahre, als ich groß geworden bin, habe ich auch schon gehört, Mensch, Grenzen des Wachstums, eigentlich kann das nicht ewig gehen mit dem Wachstum, ist jetzt, sagen wir mal, nichts sensationell Neues, das ist eben Jahrzehnte alt, weiß jeder, eigentlich geht das ja nicht ewig. Und warum haben wir in Deutschland, wo nun, sagen wir mal, wir auch ein entwickeltes Land sind, das kann man schon sagen, warum wird trotzdem immer weiter gebaut? Naja, weil halt irgendwo in China jetzt unsere Autos verkauft werden und was auch immer für Produkte verkauft werden und weil unsere Banken diese Dinge finanzieren, sodass also die Konzernzentralen und die Bankzentralen dann eben in Deutschland sich die nächsten großen Konzernzentrale dahinsetzen. Das war aus dem Wohnen und aus dem Gewerbe. Und jetzt nochmal der Handel. Auch das werden Sie hier kennen. Also ich bin mit dem Bus angereist von Oldenburg. Und wenn man vor den Städten sich umschaut, die Discounter, die Fachmarktzentren in den großen Städten, dann die Shoppingcenter, man sieht es überall. Und bekannt ist sicherlich der Streit, den es manchmal um einzelne große Möbelmärkte oder Shoppingcenter gibt. Aber warum expandieren die so stark? Das ist ja nicht, dass Obi oder Ikea oder ICE als Shoppingcenter-Betreiber selber so viel Geld hätte. Die verdienen natürlich ordentlich Geld, wenn ihnen das erlaubt wird. In einer tollen Lage, schön große Parkplätze, übrigens etwa 10-mal so groß die Parkplatzflächen wie der Markt selber. Die verdienen dann sehr gut, wenn man ihnen das erlaubt, zulasten der Händler in den Städten natürlich, ne? Weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Aber das Geld für diese Investition, das kommt aus der ganzen Welt. Die Eigentümer dieser ganzen Fachmarktzentren, Möbelmärkte sind Pensionskassen zum Beispiel aus Norwegen, aus den USA. Also diejenigen, die Geld anlegen müssen für zum Beispiel die Pensionen von Staatsbediensteten, diese Fonds, die weltweit agieren, suchen eben einen Ort, wo sie ihr Geld loswerden können. Und wo geht man hin? In ein entwickeltes, stabiles Land mit guter Wirtschaft. Da geht man nach Deutschland und dann werden ein paar hundert Millionen Euro in deutsche Fachmarktzentren investiert. Da steckt also was auch immer für europäisches, internationales Geld drin. Und das fördert dann den Bau von solchen Dingen. Das heißt, mit Bedarf hat das wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern nur damit, dass das Kapital sich irgendwelche Anlagemöglichkeiten sucht. Nun, das Ergebnis dieser ganzen Dynamik, die eben die weltweiten Kapitalströme letzten Endes sind, ist eben, dass mehr und mehr gebaut wird und in Deutschland im letzten Dutzend Jahre von etwa, also es sind etwa 2,5 Millionen neue Wohnungen entstanden. Ja, ich meine, 2,5 Millionen Wohnungen zusätzlich, das ist schon eine Menge. Ja, man kann also täglich eigentlich lesen, wie viel gebaut wird und nebenbei, auch das erleben Sie hier direkt vor Ort, was ist so der Nebeneffekt? Die Natur verschwindet 81 Hektar inzwischen täglich in Deutschland, jeden Tag. Und da klopft man sich noch auf die Schulter und sagt, oh, das ist schon so wenig. Ja, es war ja mal 120 und 100, jetzt sind es nur noch 81 Hektar pro Tag. Da denke ich, in was für einer Welt leben wir eigentlich? Kann das denn wahr sein? Ja, und dann gleichzeitig schlägt man die Zeitung auf. Vielleicht liegt es auch daran, dass die großen Zeitungen aus München, aus Frankfurt kommen und liest, es sind viel zu wenig. Wir brauchen noch viel mehr Wohnungen. Und man kann so Schlagzeilen lesen, insbesondere von den Großstädten, 30, 50, 100.000 Wohnungen brauchen wir unbedingt. Und da sind sich auch alle einig. Also es gab eine Studie, die hat sehr viel Schlagzeilen gemacht, so letztes Jahr etwa. Bis 2017 fehlen 825.000 Wohnungen in Deutschland oder 1 Million mal so aufgerundet. Diese Studie. Ich habe mir die mal angeschaut, das sind 16, 17 Seiten. Ich würde einfach mal sagen, erinnert sehr an die schönen Gutachten, die ich mir hier angeschaut habe, zu den Planungen, wie sehr rechnet sich denn hier, den Altbau zu sanieren oder auch nicht. Ne? Und da sind so ein paar Statistiken zusammengeteert und die Auftraggeber dieser Studie sind einerseits die Baustoffbranche, also Verband der, ich glaube, war das Kalksandsteinindustrie oder ähnlich, also ein Baustoffverband mit dem Mieterverband, der nämlich auch irgendwie immer denkt, Mensch, bauen, dann ist das für unsere Mieter besser, weil irgendwie müssten ja eigentlich die Preise dann sinken, was sie zwar nie tun, aber egal, mit der Immobilienwirtschaft zusammen. Also solche Verbände haben sich zusammengetan, haben eine Studie gemacht, wurde in allen Zeitungen wurde das verbreitet und nicht hinterfragt. Wir brauchen also noch viel mehr Wohnungen, weil es gibt ja überhaupt nicht genug. Ja, wir wissen aber alle, nicht erst seit diesem Zensus, ob man dem glaubt oder nicht, vor kurzem, die Bevölkerungszahl steigt jetzt eher nicht im Moment in Deutschland. Nicht? Also so die letzten 10, 12 Jahre ist sie mehr oder weniger stabil geblieben. Ob das jetzt zutrifft, dass wir in den nächsten Jahrzehnten noch viel weniger Menschen sein werden oder nicht, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall, wenn wir 2,5 Millionen mehr Wohnungen haben für gleich viel mehr Leute, irgendwas kann doch da nicht stimmen. Und wenn man dann schaut in die Gebäude, dann sieht man auch die Folgen. Also überall findet man ja leerstehende Gebäude aller möglichen Art. Die Zahlen sind nicht so einfach rauszukriegen. Ja, ist also wirklich ein bisschen schwierig, zum Beispiel beim Büro. Es gibt keinen Überblick, wie viele Büros in ganz Deutschland leer stehen. Es gibt aber zu den größten Immobilienmärkten Übersichten. Und so die 19 Großstädte, die größten, das sind rund 10 Millionen Quadratmeter, die einfach leer stehen. Selbst in so Städten wie Frankfurt, wo man immer sagt, ja, verbietet das Bauen, ist ja was dran, aber es gibt ja so Großstädte wie Frankfurt am Main und da muss man doch wirklich bauen, da ziehen ja alle hin. Steht 1 Million Quadratmeter Büros leer. Und für die internationalen Investoren ist es halt oft attraktiver, dann lieber in neue Bürobauten, in neuen Standorten zu investieren, weil die alten sind ja abgeschrieben, die kann man dann ja abreißen. Oder selbst im Wohnbereich, in bestimmten Regionen in Deutschland stehen ja auch, ich meine, wer ein Eigenheim an einem falschen Ort hat, der sieht eben, wie die Preise nach unten gehen, hat dann sozusagen Pech gehabt, Industriegebiete, Kasernen. Ich habe hier heute vorhin mir noch erzählen lassen, auch nicht große Kasernengebiete auch hier in der Gegend und das geht ja noch weiter. Also die Amerikaner und Engländer und Franzosen sind noch dabei. Also Franzosen haben, glaube ich, abgeschlossen, aber Engländer, Amerikaner ziehen noch 10.000, 20.000 Truppen mit den entsprechenden Familien ab aus Deutschland. Und die Bundeswehr baut auch weiterhin ab und verlässt noch Standorte. Also in jedem Bereich, in dem man guckt, gibt es Leerstand. Mir ist bewusst, dass das regional natürlich unterschiedlich ist. Aber schauen wir mal in die Gegenden, wo denn die Schrumpfung ist. Es ist ja nicht so, dass da nicht gebaut würde. Das ist jetzt mal irgendein Beispiel aus Zwickau. Ja, der Leerstand liegt bei 10% bei Wohnungen in Zwickau. Und gleichzeitig feiert die Immobilienzeitung, ja, endlich wieder ein mehrgeschossiger Neubau. Vorher waren das nur die kleineren. Also auch in allen Schrumpfregionen wird gebaut wie verrückt. Ich bin in Wuppertal, am Rande des Rheinlands sozusagen, groß geworden. Und das ist auch keine wachsende, sondern eher eine schrumpfende Region. Und es ist immer ein bisschen traurig, wenn ich davon lese, weil das meistens im Zusammenhang mit Themen wie überschuldete Städte kommt Wuppertal vor. Und die Einwohnerzahl ist von 420.000 auf 350.000 gesunken. In den letzten 50 Jahren allerdings etwas ein langsamerer Prozess als im Osten. Und trotzdem wird da neu gebaut, natürlich. Und trotzdem wurden da gerade 25 Gebiete für Stadterweiterung ausgewiesen, so potenziell. Also auch da, wo eigentlich die Einwohnerzahl zurückgeht, wird ja auch weiter gebaut. Okay? Es ist natürlich schon so, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, wo man keine einfache Lösung für hat und ich auch nicht. Also hinter dieser Tatsache, dass immer mehr Wohnungen entstehen und letzten Endes ja irgendwie auch eine Nachfrage da ist und in manchen Regionen sehr stark, stehen natürlich Entwicklungen wie die, dass der Verbrauch von Wohnfläche pro Person sich nahezu verdreifacht hat seit der Nachkriegszeit. Von 15 auf jetzt 42, 43 Quadratmeter pro Person. Und dafür gibt es sehr viele verschiedene Gründe, ganz klar. Also ich habe jetzt nicht zurückgeblendet die Zahl der Gründerzeit 1890, weil natürlich wir alle froh sind, dass jetzt nicht das gleiche Bett Tag und Nacht noch von verschiedenen Personen genutzt wird. Ja? Und wir sind auch alle froh, dass nicht 6 Personen in einem Raum leben, klar. Und auch im Vergleich zur Nachkriegszeit sind natürlich wir alle froh, dass ein bisschen mehr Luft zum Atmen, sage ich mal, da ist. Trotzdem muss man sich doch fragen, wenn diese Zahl sich verdreifacht hat, woran liegt das? Was sind die Gründe? Und ja, ein wesentlicher Grund sind diese kleiner gewordenen Haushalte, dass es eben nur noch 12% der Haushalte gibt, wo 4 Personen oder mehr leben. Also was man so gesagt hat, ne, die klassische Familie, ne, 4 Personen, Haushalt, 2 Kinder, Erwachsene, ja, das ist 12% der Haushalte nur noch. Das ist sicherlich auch nicht umzukehren, dieser Prozess. Also bestimmte Dinge sind da auch ist eine Herausforderung. Trotzdem kann man sich ja fragen, ist das alles? Woran liegt das? Wenn man so in seine eigene Wohnung guckt, wenn ich bei mir, ich bin gerade umgezogen privat, schaut man einfach mal besonders, wenn man die Kisten sieht, Mensch, wir müssen umziehen, was brauchen wir eigentlich? Was haben wir denn für Sachen? Plötzlich sieht man es auf einmal oder wenn man mal für die Versicherung abschätzen soll, was der Hausrat so wert ist und geht mal wirklich rum. Naja, dann sieht jeder hat auch eine kleine Schwäche, sammelt irgendwelche Dinge, die vielleicht nicht so nötig sind und so weiter und habe mal ein paar Bilder gemacht, was bei uns so rumstand und dann plötzlich hat man ein Regal voll Gläser und weiß gar nicht warum und plötzlich sind da irgendwelche Kisten und man weiß gar nicht warum oder es sind ganze Räume. Ja, man hat vielleicht so einen Fitnessraum oder irgendwas, man hat ein leerstehendes Dachgeschoss vielleicht oder noch so einen Werkraum und all diese Dinge. Ja, da sind wir natürlich auch alle irgendwo ein Teil des Ganzen und müssen uns natürlich auch alle selbst fragen, wie gehen wir mit Flächen um, wie gehen wir mit Raum um und tragen wir auch dazu bei. Aber es ist eine Frage, dieser Platz pro Person, die hat unheimlich viele Ebenen, weil alle, die damit zu tun haben, sind Teil des Problems oder der Lösung, wie man will. Also die Menschen, die wohnen, wir alle, Architekten, Immobilienleute und es ist eben auch eine Stilfrage. Ich habe auf diesem Blog, den ich betreibe, verbietet das Bauen, einen kleinen Lego-Film eingestellt, auch auf YouTube kann man den anschauen, wo einfach mal gezeigt wird, das typische Eigenheim, wo man reinkommt ins Erdgeschoss, ein bisschen so ein kleines Gäste-WC links, und dann kommt die Wohnlandschaft, nicht? Da geht man durch bis zur Terrasse, 65, 70 Quadratmeter, das ist so ganz nett. Und dann, ja, wo sind denn die einzelnen Räume, wo man noch schlafen kann? Naja, im nächsten Geschoss braucht man natürlich ein bisschen mehr. Und dann habe ich mal einen Grundriss genommen vom Architekten Bruno Taut in der Welterbesiedlung Karl Legien in Berlin, also klassische Moderne sozusagen, 20er Jahre. Sehr angenehm geschnittene Wohnung und auf der gleichen Fläche bringt der eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad komplett unter und das ist auch noch mit Balkon und alles und das ist jetzt eigentlich nicht schlecht. Also das ist auch etwas, wo Architekten mit sich, sagen wir mal, an Idealen von fließenden Räumen und so weiter orientieren. Das ist was, wo einfach, wenn man so das Geld hat, sage ich mal, auch dem einen oder anderen das angenehm ist. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr Luxus gönnen. Ist ja in Ordnung. Nur was passiert, ist ja, dass unter dem Motto Wohnungsnot nach Fördermitteln gerufen wird. Und da denke ich, da muss man mal aufpassen. Also was ist jetzt Luxus und wo ist Wohnungsmangel und Not und wo muss der Staat eingreifen und wo müssen wir unbedingt was Neues schaffen? Die nächsten Wohnungen oder Ferienwohnungen? Und da denke ich, ist so ein riesiger Unterschied. Diese Frage mit den Familien. Klar, wir werden nicht mehr dafür sorgen können, dass plötzlich alle wieder 10 Kinder kriegen oder wie auch immer. Das ist, die Gesellschaft hat sich verändert, es ist anders. Also denke ich, die Politik, anstatt immer nur wie Herr Ramsauer zu rufen, bauen, bauen, bauen ist die Lösung, sollte doch mal lieber sich darauf konzentrieren, zu überlegen, wie leben denn Menschen zusammen? In welcher Art und Weise? Was gibt es da für Modelle? Und die meisten Mehrgenerationenprojekte, von denen ich so lese und höre, sind eher Initiativen von einzelnen Engagierten, die manchmal ein bisschen Unterstützung bekommen, manchmal sich das erkämpfen müssen und einzelne Leute, die engagiert sind, die dann sagen, okay, vielleicht braucht nicht jeder einen Gästeraum. Ja, den teilt man doch relativ leicht. Ob jeder eine Küche haben will, ist schon eine andere Frage. Und ein Bad möchte vielleicht doch jeder für sich haben. Aber braucht wirklich jeder noch ein Gästezimmer? Also es gibt enorm viele Varianten, wie Menschen zusammenziehen. Es gibt unheimlich viele Beispiele dafür, wie Menschen zusammenziehen, die eben nicht eine Kernfamilie sind, sondern in irgendeiner Form von Freunde bis größerer Verwandtenkreis bis Bekannte, sage ich mal. Und die dann eben unterm Strich, sagen wir mal, jeder zwar seinen Bereich hat und andere Bereiche werden geteilt, aber unterm Strich braucht man eben weniger Quadratmeter pro Person. Und da, finde ich, wäre doch die Aufgabe der Politik zu sagen, da müssen wir dran arbeiten. Und da müssen wir gucken, dass solche Modelle gefördert werden. Dass also einfach die Häuser, die wir haben, die Fläche, die da ist, vernünftig genutzt wird. Dass wir die Menschen, die sagen, Mensch, vielleicht kann ich mir sowas vorstellen, zumindest so Gästeraum, solche Sachen zu teilen, vielleicht einen Gemeinschaftsraum gemeinsam, sodass der andere Raum, den ich habe, anders genutzt werden kann. Sowas müsste doch unterstützt werden. Oder ein Beispiel aus so Hochschulstandorten. Es gibt einige Orte, wo es von Studentenwerken oder Hochschulen unterstützt wird, dass Studierende irgendwo zur Untermiete unterkommen. Früher war das ja ganz normal. Natürlich, selbstverständlich haben Menschen, die vielleicht, sagen wir mal, Kinder sind ausgezogen, man lebt in seinem Haus, hat viel Platz und dann kommt da so ein Student rein als Untermieter. Einerseits geht es unserer Gesellschaft wohl so gut, dass viele Studierende ein möbliertes Apartment bekommen für 300, 400 Euro, was zwar als absolute Summe gar nicht so groß ist, aber was pro Quadratmeter wirklich enorm teuer ist. Und wo ich die Investitionen angesprochen habe, es gibt also eins der boomenden Segmente bei Investitionen sind Studentenapartments in den Großstädten, gerade da, wo es teuer ist. Und in Frankfurt und München und Berlin, Studentenapartments werden gebaut, weil eben, naja, wir uns das leisten können und weil dann das doch irgendwie, naja, wenn Mama und Papa zahlen, sage ich jetzt mal so, ne, ist es eben auch ganz nett, dann lässt man sich ein möbliertes Apartment geben. In einigen Städten geht es aber auch anders. Es gibt so rund ein Dutzend Hochschulstandorte in Deutschland, wo dann vermittelt wird, diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe eigentlich noch ein Zimmer frei und die Studierenden, die sagen, ich könnte da rein und das wird vermittelt und manchmal gibt es dann so ein Modell, dass derjenige, der da reingeht, gar nicht die volle Miete zahlt, sondern der geht dann nochmal einkaufen, macht irgendwelche Hilfsleistungen, ja, und dann muss er ein bisschen weniger Miete zahlen. Gibt es alle möglichen Modelle, aber jetzt frage ich mich, warum gibt es das nur in einem Dutzend Hochschulorte? Wir haben über 400 Hochschulen in Deutschland, warum gibt es das nicht in jedem Ort, wo es eine Hochschule gibt in Deutschland? Warum wird das nicht als erster Punkt mal gefördert von der Politik, anstatt immer für den Neubau zu sorgen und damit die Lobby wiederum zu unterstützen, die hinter dem Neubau her ist? Oder wenn man von Baugemeinschaften hört, also gibt ja auch viele, die sagen, Mensch, wir sparen es an Architekten, wir bauen jetzt gemeinsam ein Haus uns, nicht? Mit 3, 4, 6 Paaren tun wir uns mal zusammen. Meistens sind das aber dann auch, selbst wenn die Leute ökologisch vorteilhaft, energieeffizient und so weiter bauen, sind es oft Baugemeinschaften im Sinne von Neubau. Warum sind das nicht Umbaugemeinschaften, die sich um bestehende Häuser kümmern? Also da ist auch bei denjenigen, die eigentlich sich vielleicht für ökologisch fortschrittlich halten, wird eben häufig gesagt, Mensch, aber Neubau ist dann doch irgendwie einfacher. Und wenn der dann effizient ist, dann reicht es doch auch. Meiner Ansicht nach gibt es wirklich ganz zentrale Punkte, die dagegen sprechen, dass wir so weitermachen wie bisher. Also dieses Soziale habe ich angesprochen in dem Sinne, dass es ja auch, wenn Menschen zusammenziehen, geht es ja nicht nur darum, Flächen und Quadratmeter zu sparen, sondern es ist ja auch ein bisschen die Frage, nicht, dass man eben nicht alleine lebt und dass man zusammen ist. Oder wenn man das jetzt anschaut, wie hier, dass Gebäude platt gemacht werden, dass eine Grünanlage, der Kurpark, diese Anlage hier, zugebaut wird, dass da ein Stück vom Ort kaputt geht und verloren geht. Also das sind ja auch Gründe, die da mit reinspielen. Aber es geht eben auch um ökologische und ökonomische Gründe. Und ich zeige Ihnen einfach ein kleines Beispiel mal von einem Architekten, den ich kenne, von einem Bauprojekt, warum auch diese Behauptung, Mensch, wenn wir nur ökologisch bauen, jetzt auch, wird ja gesagt, jetzt bei den geplanten Ferienwohnungen, das soll ja auch alles in einem ganz tollen Standard, super, dann ist ja alles ökologisch, ne? Wenn wir alles zuballern, aber Passivhausstandard, KfW so und so viel, dann ist ja alles wieder gut, oder? Ne? Und dass das vielleicht doch nicht so ist, möchte ich Ihnen mal einem kleinen Beispiel einfach zeigen. Das ist in Bremerhaven, nicht weit weg von hier, da ist so eine sehr schlichte Siedlung 50er, 60er, 70er Jahre Bauten. Also gerade weil, wenn man über ein Gebäude wie das hier spricht, in dem wir uns hier befinden, hier Deichhörn, ist natürlich nicht die Perle der Architektur, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, ist das ein funktionsfähiges Gebäude, was auch seine Qualitäten hat. Nicht? Und hier, bei dieser Siedlung, wo eben 400 Wohnungen sind, da stand einiges leer, die war so ein bisschen runtergekommen, die Siedlung, 15-20% standen leer. Und die, die da gewohnt haben, sind da nicht immer nur sorgsam mit umgegangen, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Ja? Was soll man also tun? Rechts sieht man tatsächlich, was passiert ist. Übrigens, dass es diesen großen Unterschied gibt, nicht nur die neue Fassade, sondern dieses Dach. Das ist, weil die Wohnungsgesellschaft Bremerhaven, die städtische, hat als erstes mal die Menschen gefragt, was wollt ihr denn? Und da haben die Menschen gesagt, ein Dach, wir möchten kein Flachdach mehr. Und dann haben die ein Dach genommen, das kennt hier vielleicht manch einer aus dem landwirtschaftlichen Bereich, das sind ganz einfache so Binder, die man darauf gesetzt hat, wirklich sehr kostengünstig, hat aber dann einerseits so eine Wärmedämmung eben drunter anbringen können, und zum anderen dem so ein Gesicht gegeben. Nicht? Und so kann man es also auch machen. Man kann auch erstmal die Menschen fragen, was sie möchten, nicht? Und nicht genau das Gegenteil machen. So, und eigentlich hatten aber viele in dieser Wohnungsbaugesellschaft in Bremerhaven gesagt, nö, reißen wir mal alles ab, warum sollen wir uns denn Mühe geben? Ne? Können wir die Fläche, wir reißen das ab, wir verkaufen das, machen wir ein Familienhausgrundstück, können wir noch Geld verdienen, die Kommune ist arm, Bremerhaven natürlich auch, kann man doch auch machen, kommt Ihnen irgendwie bekannt vor, oder? Hat man aber hier nicht gemacht. Der Geschäftsführer damals und der planende Architekt haben gesagt, nein, wir wollen das nicht, da wohnen doch auch Menschen. Die haben eine Geschichte, diese Gebäude. Wir müssen doch mal überlegen, wie wir das besser machen können. Und unter dem Motto soziale Stadt hat es auch Fördermittel gegeben, gibt es ja auch für die Variante Altbau sanieren, gibt es auch Geld für, muss man sich nur mal darum kümmern, wenn man das mal möchte. Und was hat man gemacht? Hat eben den Innenraum von diesen wirklich schlichten Wohnungen, vorher waren da so die Teppichklopfstangen und so ein bisschen grün und sonst gar nichts. Fing dann an Vandalismus, dass die Leute was kaputt gemacht haben. Dann hat man was ganz Trickiges gemacht. Hier sehen Sie so am Rand eine Hecke. Im Erdgeschoss wollte keiner wohnen, da kann jeder reingucken. Dann haben die einfach eine kleine Hecke rumgemacht, sodass das so ein, privater Raum war, der aber direkt zu diesem Innenhof dann sich geöffnet hat. Und in dem Moment sind gerade auch, sagen wir mal, viele Familien, rumänische Familien, Roma, die das kennen, haben gerne das gemacht, weil sie eben im Freien sein können. Und in dem Moment, wo rundherum in ihren Gärten, in den Hecken die Menschen sitzen und auch einen Blick auf den Spielplatz in der Mitte haben, ist das plötzlich ihr Raum. Ja, und dann wird auch nichts mehr kaputt gemacht. Ein anderes Beispiel jetzt nur aus, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber nur ein Beispiel dafür, wie man wirklich gründlich, indem man alle Aspekte bedenkt, so eine Siedlung auch umbauen kann. Die haben dann noch ein Wohnhaus, das war ein bisschen höher, das hat man kleiner gemacht, hat ein bisschen was abgetragen, hat eine Wohngruppe für Demenzkranke untergebracht und nebenan eine Gruppe für minderjährige Mütter. Die teilen aber den Garten, weil ja so Menschen, die demenzkrank sind, so ein bisschen in der Vergangenheit leben und dann oft sehr positiv reagieren, wenn sie kleinen Kindern begegnen. Nicht? Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sieht, das Ganze ist ein Projekt, was für die Menschen gemacht ist, an die hat man gedacht. Aber dann war es dem Architekten auch sehr wichtig zu sagen, hallo, ist das alles ökologisch und ist das ökonomisch vernünftig? Weil das sind immer die Totschlagargumente, dass gesagt wird, nee, also hier schwarz auf weiß, das Gutachten rechnet sich ja alles nicht, kann man ja alles nicht machen. Also hat der Architekt ein paar hundert Meter weiter in Bremerhaven-Wulsdorf bei dieser Wohnzeile einfach mal gesagt, okay, wir haben dieses sehr schlichte Gebäude, was man auf der rechten Seite sieht, also wirklich nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, ja, vierstöckiges Gebäude. Man hat einen Aufzug vorgesetzt im Rahmen der Modernisierung und damit aber nicht drei Aufzüge nötig sind, hat man dann einfach nur so einen kleinen, so eine Art Balustrade, so einen Lichthof davor gesetzt, damit die Menschen hin und her gehen können. Auch hier wieder, es war zwar ein Kostenargument, um das günstig zu machen, wenn man schon was saniert. Aber im Ergebnis ist das der Ort, wo sich jetzt alle begegnen, ja, und was, wo die Menschen ein Schwätzchen halten. So, und jetzt hat er gesagt, dieses Gebäude, wir vergleichen jetzt mal, was hat es denn gekostet und was hat es energetisch gebracht, das zu erhalten und zu sanieren, und wie wäre das denn gewesen, wenn wir Abriss gemacht hätten. Und um das mal so sehr schlicht auf wirklich ein ganz paar Zahlen runterzubrechen, da hat er so rosa Zahlen. Das war der Altbau, der hat, das wird immer in Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr gemessen, der Verbrauch 292, nicht so dolle. Er hat jetzt einfach diese Zahl verglichen, und das ist diese gesamte erste Zeile hier, was verbraucht denn einer? Weil das wird ja immer gesagt, der Verbrauch, ne? Die neuen Häuser, die hier entstehen sollen, werden, was weiß ich, K470, K450, das sind genau diese Werte, ne? 55 oder 70 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. Natürlich ist ein Passivhaus, ein ökologisches Haus, ein Neubau günstiger. In diesem Fall ist es so, dass hier man gesagt hat, naja, 33 oder sogar nur 15 Kilowattstunden und so weiter würden verbraucht, während er mit dieser Sanierung hat er 56 erreicht. Also klar, ne, natürlich kann man bei der Sanierung normalerweise nicht diese extrem niedrigen Werte erreichen. Aber da passiert ja vorher noch was. Und das ist ja hier auch so. Wenn man sagt, was ist ökologischer? Das tolle neue Portal, was dann nach super Standard gebaut wird. Erstmal wird ja was abgerissen. Das kostet ja auch Energie. Dann wird was Neues gebaut. Das kostet auch Energie. Und das muss man aber doch bitteschön in die Rechnung mit reinnehmen und auf die Lebensdauer eines solchen Gebäudes hochrechnen. Er hat das hier auf 100 Jahre hochgerechnet. Wenn man mit der Lebensdauer heutzutage, dann muss man es wohl auf 30 Jahre rechnen, ne? Wenn man das so hier sieht. So, aber das muss ja dazu gerechnet werden. Und dann sieht die Bilanz in diesem Fall ja auch schon wieder ganz anders aus. Plötzlich liegt nämlich schon diese Sanierung, die faktisch passiert ist, das ist diese grünliche zweite Spalte, die liegt nämlich schon günstiger als ein ganz normaler Ersatzneubau, wie es immer so schön heißt. Obwohl, klar, bei einem Passivhaus wäre man noch günstiger gewesen. So, jetzt kommt noch was dazu. Wenn das Gebäude dann da steht, das alte Gebäude hatte quasi keine Parkplätze, haben die Menschen mitgelebt. Wenn man aber einen Neubau macht, gibt es Gesetze und so weiter, wie viele Parkplätze. Und wenn die Parkplätze mal da sind, wir sind alle nur Menschen, da werden die Parkplätze genutzt. Also haben wir Mobilitätsenergie, die auch noch dazu kommt. Oder wenn die tollen neuen Passivhäuser irgendwo am Ende der Welt entstehen, was ja auch nicht selten ist, nicht gerade so am Stadtrand, wo das Bauland günstig ist und der nächste Acker zu Bauland umgewandelt wurde, damit die Stadt den Planungsgewinn einsacken kann, dann entstehen dort irgendwo die Passivhäuser, wo man auch schon nicht mehr zu Fuß irgendwo hinlaufen kann und was einkaufen, wo man also sich vielleicht ein zweites oder ein drittes Auto anschafft. Schlecht für die Energiebilanz, hat man also Mobilität. Und dieses Vorgehen, einfach zu sagen, wir haben eine Energie in den Gebäuden, diese graue Energie, und wir haben die Betriebsenergie, die Heizenergie, klar, und wir haben Mobilitätsenergie. Das ist was in der Schweiz schon total üblich ist. Schweizer Ingenieur- und Architektenverband in der Schweiz, bei jedem Neubauprojekt soll das so betrachtet werden. Also können wir das in Deutschland doch auch machen. Ja? Es ist also gar nichts sensationell Ideales oder so. Das wird schon massenhaft gemacht, so ein bisschen ganzheitlich zu schauen, was ist denn hinterher unterm Strich das Beste in der Energiebilanz. Und hier war es eben so, dass es eben denjenigen, die gesagt haben, wir reißen nicht ab, wir sanieren das, denen war es wichtig zu zeigen, das war jetzt auch in der Energiebilanz unterm Strich günstiger. Und zusätzlich hat er eine Kostenbilanz gemacht, die will ich jetzt nicht im Einzelnen detailliert aufweisen, was da alles ist, aber auch da ist es natürlich so, Abbruch kostet auch Geld. Und obendrein, wenn ich hier diese Baumasse gesehen habe, hier, wie groß das hier ist, wie viele 20 Tonner da gefüllt werden, was das für einen Lärm gibt, wie lange das dauert, wie viel Staub dabei rauskommt. Ja, das ist in überhaupt keiner Bilanz drin. Das spielt nämlich überhaupt keine Rolle. Nicht für diejenigen, die es entscheiden zumindest. Ja. Dann haben wir die Kosten des Abrisses und die Kosten des kompletten Neubaus, die natürlich immer höher liegen. Also einmal wird es ja am Anfang gebaut. So, und dann war es auch hier so, diese Sanierung war also lag hier bei 1200, etwa hier 1184, da hat er ja die faktischen Zahlen, er hat ja saniert, also da ist die Zahl sehr exakt gewesen, 1200 Euro ist pro Quadratmeter Wohnfläche, waren hier die Kosten, das ist durchaus, denke ich mal, in Ordnung. Er hat jetzt gesagt, etwa 1800 wären die Neubaukosten im Vergleich, das ist schon sehr günstig gerechnet, bei 1800 Euro den Quadratmeter für dieses viergeschossige Haus da, naja, also mir scheint das plausibel, was der Architekt dort gezeigt hat. Und wenn es ein Passivhaus gewesen wäre, naja, dieser niedrige Verbrauch wird natürlich durch höhere Kosten am Anfang beim Bauen überhaupt erst erzeugt. Und das kostet dann entsprechend noch mehr. Also hat er hier sogar, also 50% teurer wäre der Neubau gewesen, 75% teurer wäre es gewesen, sogar ein Passivhaus zu machen. Das ist zwar nur ein Beispiel, aber ich denke, diese Herangehensweise einfach das gesamte Projekt anzuschauen, zu schauen, was vorher und nachher da war und die gesamte Energiebilanz und Kostenbilanz anzuschauen. Das könnte eben ein Vorbild sein für alle Projekte, die man hat. Und ich denke, dass, wenn ich mir auch den Ort hier anschaue, wenn ich hier so durchgehe, wenn man sieht, Mensch, das ist doch mitten hier drin gelegen, eine zentrale Grünfläche und diese Gebäude sind sehr groß, dann denke ich, wenn wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Gebäude, die wir haben, zu nutzen, vernünftig zu nutzen, dann würde sich das Thema verbietet oder verbietet nicht, auch überhaupt nicht stellen, sondern dann würde sich das ganze Thema Neubau erledigen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg hier in Dangast. Lassen Sie sich nicht unterbuttern. Ich denke, Sie sehen ja in vielen Orten in Deutschland, es gibt Orte, wo es nicht geklappt hat und es gibt Orte, wo es geklappt hat und man kann nur durch Beharrlichkeit das erreichen, aber die Methoden, sagen wir mal, sich zu wehren, die sind ja bekannt, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und ich sage Ihnen, es ist eben, was ich hoffe, ein bisschen deutlich gemacht haben, beispielhaft dafür, wie insgesamt in Deutschland immer wieder aus politischen Interessen, aus wirtschaftlichen Interessen der Neubau gepusht wird.